Liebe Brüder, unser Thema in dieser Stunde heißt, der Glaube bewirkt Werke. Und da müssen wir zunächst einmal kurz die Begriffe klären. Die große Botschaft des Neuen Testamentes heißt, Rechtfertigung aus Glauben. Einige Bibelstellen dazu, Römer 3, Vers 28, so urteilen wir, dass der Mensch gerechtfertigt wird durch den Glauben, ohne des Gesetzes Werke. Aus diesem Vers geht schon hervor, dass Glaube und Werke als Gegensätze angesehen werden. Römer 4, Vers 5, dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Widerstehen die beiden einander gegenüber, Glaube und Wirken oder Werke. Ganz klar ist der Gegensatz in Epheser 2, Vers 8, denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Ganz kurz noch die Frage, werden wir durch die Gnade gerettet oder durch den Glauben? Das sind zwei Ausdrücke, die dieselbe Sache beleuchten. Wir werden errettet durch die Gnade Gottes, die für alle da ist, aber wir persönlich werden dadurch errettet, dass wir sie für uns in Anspruch nehmen. Darum die Formulierung, denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Wenn es nur um die Gnade ginge, würden alle errettet werden. Da es um beide geht, Gnade und Glaube, werden die errettet, die die Gnade im Glauben für sich in Anspruch nehmen. Was ist Glaube? Eine Definition im Neuen Testament, Hebräer 11. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Es wird leicht übersehen, dass der erste Teil mit dazu gehört. Wenn die Überzeugung von den Dingen echt ist, und es interessieren natürlich nur die echten Dinge, gehört dazu auch die Verwirklichung dessen, was man hofft. Aber die eigentliche Erklärung, Überzeugung, nicht Überzeugung von Fantastereien, sondern von Dingen und noch dazu von den Dingen, die man nicht sieht. Was für Dinge sind das? Aus 2. Korinther 4, Vers 18 geht hervor, dass das die ewigen Dinge sind. Also die bei weitem Wichtigeren. Paulus sagt, wir schauen nicht das an, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das, was man nicht sieht, ist ewig. Wenn nun der Glaube die Überzeugung von den unsichtbaren Dingen ist, ist er die Überzeugung von den ewigen Dingen von der Welt Gottes. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, an den Begriff Glauben heranzukommen. Wenn man an die beiden Menschen denkt, die beiden einzigen, denen der Herr bestätigt hat, dass sie großen Glauben hatten. Wir wollen nur einen herausgreifen, den Hauptmann aus Matthäus 8, Vers 8. Er hatte eine goldrichtige Vorstellung vom Herrn Jesus. Und das ist großer Glaube. Gott richtig sehen, richtig erkennen, den Herrn richtig sehen, richtig einschätzen, das ist Glaube. Gott ist nicht zu fassen mit unseren fünf Sinnen, sondern nur durch den Glauben. Das ärgert viele, die wollen nicht glauben. Aber ich habe kein anderes Instrument, um zu Gott zu kommen. Im normalen Leben kann ich ja auch nicht mit einem Instrument alles machen. Ich kann zum Beispiel Benzin nur in einem Hohlmaß messen. Wenn ich zur Tankstelle ging und sagte, ich hätte gern 3 Meter Benzin, würden die meinen, ich sei nicht ganz klar, hätten auch recht. Ich kann andererseits mit dem Hohlmaß die Temperatur nicht messen. Und so liegt Gott außerhalb der normalen Weisen, wie wir an Dinge herankommen. Mit unserem Verstand kommen wir nicht hin. Und das passt uns Menschen nicht. Unser Verstand ist mit Abstand unser bestes Werkzeug. geht in einen Zoo, da gibt es Tiere, die können alles, was körperliche Sachen angeht, besser als ihr. Affen können besser klettern, Delfine besser schwimmen und so weiter. Aber Köpfchen, die haben die alle nicht. Und so sind wir Menschen außerordentlich stolz auf unseren Verstand. Und dass der dann an Gott zusammenbrechen soll, das geht ins Köpfchen nicht rein. Glauben wird nun oft hingestellt von Ungläubigen als Vermuten. Großer Irrtum. Glauben heißt überzeugt sein. Nun muss ich noch einmal auf einen Fehler hinweisen. Es gibt einige, die wollen uns immer erzählen, Glauben hieße geloben. Dass das nicht stimmt, sieht man am besten an 1. Mose 15. Da kommt ja zum ersten Mal das Wort Glauben vor in der Bibel. Gott führt Abraham aufs Feld bei Dunkelheit, sagt ihm, sieh auf zu den Sternen, kannst du sie zählen, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und dann heißt es, und Abraham glaubte Gott und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Jetzt möchte ich einmal fragen, hat Abraham etwas gelobt? Nein, Gott hat gelobt. Gott hat gesagt, so wie die Sterne werden deine Nachkommen sein. Abraham hat geglaubt. Glauben und Geloben sind ein Begriffspaar, die zusammengehören. Ähnlich wie Geben und Nehmen. Wenn ich hier durch den Saal ging und 20 Markscheine weitergeben wollte, ich glaube, es wäre gar nicht schwer. Ich könnte mir aber auch, sagen wir mal, Mäuse in der Plastiktüte mitbringen. Die würde ich wahrscheinlich nicht los. Ich kann aber nur geben, wenn einer bereit ist zu nehmen. Gott gelobt, Abraham glaubt. Jetzt lasst euch nie wieder erzählen, Glauben hieße geloben. Ich möchte vor allen Dingen mal von einem warnen. Glaubt nicht, wenn etwas sehr oft gesagt würde, davon wäre es richtig. Was sehr oft gesagt wird, ist meistens falsch. Wenn es um Gott geht, müssen alle glauben. Das verstehen auch einige nicht. Das sieht man ganz klar bei Eva im Garten Eden. Da steht sie. Gott sagt, des Tages, da ihr davon esset, werdet ihr gewisslich sterben. Ein Beweis hat Gott nicht gebracht. Jetzt kommt die Schlange, die sagt, mitnichten werdet ihr sterben. Ein Beweis hat die Schlange nicht gebracht. Da war nichts zu beweisen. Eva musste glauben. Alle Menschen müssen glauben, kommt keiner dran vorbei. Allerdings die Früchte unseres Glaubens ernten wir. Auch jeder Atheist glaubt. Der glaubt, es gäbe keinen Gott. Das kann der nicht beweisen. Das ist sein Glaube. Wenn der mir sagt, was du da von Gott sagst, ist alles Glaube, sage ich, sehr richtig. Und wenn er dann sagt, es gibt keinen Gott, sage ich, das ist dein Glaube. Mit Blick auf Gott gibt's nichts anderes als Glauben. Nun der große Begriff Rechtfertigung aus Glauben. Der ist allem menschlichen Denken hundertprozentig entgegen. Stellen wir uns mal vor, wir haben da einen, in der Schule hieß er oft, der Lehrer ist reell, der ist gerecht und so weiter. Ja, haben wir denn je einen gehabt, dem wir zusprachen, gerecht zu sein aufgrund seiner Gesinnung, doch nur aufgrund seines Verhaltens? Und wir beurteilen doch einen Menschen, ob er gerecht ist oder nicht, nach dem, was er tut und auch manchmal nach dem, was er sagt, indem er Aussagen macht, die der Wahrheit entsprechen oder nicht. Und nun kommt Gott her und sagt, Rechtfertigung aus Glauben. Das ist ein ganz neuer Begriff, der in unser Denken überhaupt nicht hineinpasst und nach meiner Überzeugung, das ist aber nur meine private Überzeugung, Gottes Erfindung. Er hat was ganz Neues gebracht. Steht hier auch, der Herr hat eine Erlösung erfunden. Etwas ganz Neues. Um Menschen zu helfen, denen er unbedingt helfen wollte, die sich aber selber nicht helfen konnten. Paulus, der wusste, was das war mit der Rechtfertigung aus Glauben. Der wusste, dass sich alle darüber ärgerten. Und er sagte den Juden, das sind die Religiösen, ein Ärgernis. Und den Griechen, das sind die Intellektuellen, eine Torheit. Vergessen wir nicht. Das, was die Basis unserer Errettung ist, ist etwas, was bei Menschen absolut nicht ankommt. Auch da macht Gott das Weise der Menschen zunichte, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Nun müssen wir ganz klar sehen, dass der Apostel Paulus keine Werke neben dem Glauben duldete. Das hat er ganz stark betont. Und das, obwohl er den Werken das allerbeste Zeugnis ausstellt. Wir wollen dazu einmal Römer 7, Vers 12 lesen. Da spricht er vom Gesetz. Gesetz, das sind doch Werke. Gesetz sagt mir, was ich tun soll. Das heißt doch in Galater 3, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Gesetz basiert auf meinem Handeln. Und er sagt, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Und doch, wenn es um die Errettung eines Menschen geht, will er nichts vom Gesetz wissen. Und dazu wollen wir einmal Galater 2, Vers 16 lesen. Das ist ein ganz langer Vers. Jetzt achtet doch einmal darauf. Paulus sagt in dem Vers alles dreimal. Er sagt dreimal nicht aus Werken und er sagt dreimal nur durch den Glauben. Ja, warum sagt er uns das denn dreimal? Hält er uns für etwas begriffsstutzig? Nein, Paulus, der muss uns das einhämmern. Denn ehe wir uns versehen, sind wir wieder da angekommen, dass wir meinen, wir könnten zu unserer Errettung durch unsere Werke doch noch eine Kleinigkeit beitragen. Darauf basiert ja so manche Religion, die Katholiken zum Beispiel, eine Mischung von Werken und Glauben. Gibt's bei Gott nicht. Lesen wir dazu unserem Vers aus Galater 2, Vers 16. Wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Auch wir haben an Christus Jesus geglaubt, auf dass wir aus Glauben an Christus Jesus gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden wird. Der hämmert uns das richtig ein. Und er hat das ganz konsequent durchgehalten. Der Apostel Paulus hat, zumindest in den ersten Jahren, gelitten, weil die Juden, die Römer, gegen ihn aufhetzten. Wären es nicht die Juden gewesen, die Römer hätten Paulus in Ruhe gelassen. Es waren immer wieder die Juden, die ihn anfassten. Und immer wieder, weil er das Gesetz nicht anerkennen wollte. Wenn nun Paulus sagt, das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut, ja, hätte es denn dann nicht anerkennen können? Wir stehen hier vor einer ganz kritischen Frage. Kann man denn etwas, was heilig und gerecht und gut ist, so vom Tisch fegen und sagen, das nicht? Paulus will uns eins wirklich einhämmern. Aus Werken schafft ihr es nicht. Es muss euch geschenkt werden. Uns hat mal einer gesagt, wenn Paulus neben dem Glauben das Gesetz hätte gelten lassen, dann wäre das Christentum heute nichts anderes als eine jüdische Sekte. Dann gäbe es vielleicht einige Religionsforscher, die wüssten davon, dass irgendwo in einer verborgenen Ecke ein paar tausend Mann gäbe, die neben dem mosaischen Gesetz noch an Jesus Christus glauben. Mehr wäre es nicht. Darum musste er darauf bestehen, weg mit den Werken, gerechtfertigt nur durch den Glauben. Das haben einige Christen erfasst, viele in unseren Reihen. Und die stehen nun in einer anderen Gefahr. Die sehen nicht mehr die Bedeutung der Werke. Und hier stehen wir vor einem ganz großen Problem. Und ich kann ganz offen sagen, eine Bekehrung, die nicht in Werke ausläuft, die ist nicht in Ordnung. Die ist halb. Vielleicht ist sie gar nichts. Aber jetzt muss man das auseinanderhalten. Werke helfen mir, um Frieden mit Gott zu finden. Überhaupt nichts. Was von mir erwartet wird, ist Buße und Glauben. Buße, das Kapitulieren vor Gott, das Nein zu mir selbst, Glauben, das Vertrauen auf den Herrn, die bedingungslose Übergabe an ihn. Aber nicht Werke. Sobald ich aber bekehrt bin, müssen die Werke kommen. Dazu einige Bibelstellen. 1. Titus 2, Vers 14. Da heißt es von unserem Herrn, der sich für uns selbst gegeben hat, auf dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. Ja, stellen wir uns das einmal vor. Jede von unseren Versammlungen sollte eine Gruppe sein, von der man sagen kann, die sind eifrig in guten Werken. Das will unser Herr haben. Und wenn hier einer sitzt, der nicht eifrig ist in guten Werken, dann ist der nur einen halben Weg gegangen. Das ist, was der Herr haben will. Eine zweite Stelle. Galater 2, Vers 10. Aber wir lesen vom Vers 9 an. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, auf dass wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschneidung. Nur, dass wir der Armen eingedenk wären, dessen ich mich auch befleißigt habe, also zu tun. Wir müssen einmal kurz uns vorstellen, wer da eigentlich zusammengestanden hat. Da haben die drei Großen der damaligen Versammlung in Jerusalem auf der einen Seite gestanden. Jakobus, der Bruder des Herrn, wie aus manchem hervorgeht, der absolute Leiter der Gemeinde in Jerusalem, dann Petrus und Johannes, die drei Säulen. Auf der anderen Seite standen Paulus und Barnabas, die drei von Gott beiden von Gott ausgesandten und bestätigten Missionare. Jetzt grenzen sie das Arbeitsfeld ab. Petrus geht unter die Israeliten und ihr geht unter die Nationen. Ich glaube, der bessere Ausdruck wäre, unter alle Nicht-Israeliten. Dahin geht ihr beiden. Das war doch ein ganz bedeutender Augenblick. Da wurde doch das Missionsgebiet abgegrenzt von der obersten Spitze. Und dann fügen sie etwas hinzu. Nur, dass wir der Armen eingedenk wären. Auch Paulus und Barnabas sollten nicht in der Welt herumfahren und sagen, nur Evangelium, die Armen stürme ich überhaupt nicht. Und Paulus erkennt das an. Dessen ich mich auch befleißigt habe, also zu tun. Werke. Werke von Menschen, die gerechtfertigt sind durch den Glauben. Wir müssen uns vor aller Einseitigkeit hüten. Ein drittes Beispiel, das uns zeigt, wie leicht wir einseitig werden. Ein Vers, zwei Verse, die wohl in jeder Evangelisation gelesen werden, die auch ganz wunderbar sind. Galater 2, Vers 8 und 9. Sollte jeder auswendig können. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Epheser 2, Vers 8 und 9. Hier machen fast alle Versammlungsgeschwister einen Punkt, einen Absatz, hören auf zu lesen. Wir müssen weiterlesen. Und dann steht da, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Jetzt stellt euch den Satz einmal vor. Wozu hat Gott uns geschaffen? Zu guten Werken. Und wo sind die Werke? Die hat Gott zuvor bereitet, auf dass wir in ihnen wandern sollen. Bildlich stelle ich mir das so vor. Da gehe ich meines Wegs als Christ und Gott hat mir die Möglichkeiten zu guten Werken an den Weg gesetzt. Ich wandere auf einmal, da ist eine, dann eine Viertelstunde wieder eine. Die sind all da, damit ich die tue. Die brauche ich nicht zu suchen. Gute Werke, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandern sollen. Jetzt kann ich nur immer wieder betonen, dies ist an Gläubige gerichtet. sagt keinem Ungläubigen, er sollte was tun. Der Ungläubige soll zwei Dinge tun, Buße und Glaube. Apostelgeschichte 17, Vers 30, sagt der Apostel Paulus, nein, es ist nicht Apostelgeschichte, ich glaube, es ist 20, Vers 21. Ich habe ihnen bezeugt, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Es gibt doch eine Entwicklung. Was einem Menschen gesagt wird, bevor er sein Examen macht, das ist doch etwas anderes als das, was ihm gesagt wird, nachdem er es bestanden hat. Dann beginnt doch ein ganz neues Leben in einem ganz anderen Raum. Und so ist das mit uns. Wir werden errettet ohne Werke. Nachdem wir aber errettet sind, sollen wir Werke tun, jede Menge. Jetzt müssen wir was von unserem Glauben wissen. In Matthäus 9 wird uns berichtet, dass einmal vier Männer einen Gichtbrüchigen zum Herrn Jesus gebracht haben. Und da sie nicht hereinkommen konnten, haben sie das Dach abgedeckt. Wir lesen einmal Matthäus 9. Und er stieg in das Schiff, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bette lag. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei gutes Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Kann man den Glauben sehen? Natürlich kann man Glauben sehen. Mein Glaube äußert sich in meinen Werken. Und da wird mein Glaube sichtbar. Und wenn wir einen unsichtbaren Glauben haben, wenn wir einen Glauben haben, über den wir nur reden, der sich aber nicht niederschlägt in unseren Werken, dann ist das kein Glaube im biblischen Sinne. Glaube zeigt sich in den Werken. Und darum geht Jakobus so weit. Jakobus 2, Vers 18. Zeige mir deinen Glauben aus deinen Werken. Als ein für uns ganz wichtiges Wort. Wir sind immer in der Gefahr der Einseitigkeit. Ich betone immer wieder, errettet durch die Gnade ohne Werke. Aber in dem Augenblick, in dem ich errettet bin, sollen Werke jede Menge folgen. Der Apostel Paulus braucht 12-mal die Begriffe Glaube und Liebe zusammen. Und jedes Mal Glaube und Liebe. Einmal, ich habe in Epheser 6, spricht er von Liebe und Glaube, aber da hat er es nicht mehr so konzentriert zusammen. Sonst immer Glaube und Liebe. Warum denn? Erst muss der Glaube mein Verhältnis zu Gott ordnen. Dann kann die Liebe in mein Leben kommen, die mein Verhältnis zum Mitmenschen bestimmt. Heute will man das anders machen. Heute will man über das Verhältnis zum Mitmenschen hingelangen zu Gott. Das geht nicht. Die Verbindung zu Gott ist die entscheidende, die ausschlaggebende. Wenn die in Ordnung ist, regelt sich alles andere. Wenn die nicht in Ordnung ist, helfen mir alle meine Bemühungen nicht. Die vielen Leute, die umherlaufen und versuchen, mit der Liebe anzufangen, die müssen zwangsläufig scheitern. Die glauben nämlich, sie hätten die Liebe in sich, haben wir aber nicht. Der Herr Jesus sagt uns, was mit uns los ist. Matthäus 15, Vers 19. Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerungen. Das sind wir. Wenn ich Liebe üben will, muss die mir erst gegeben werden. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wer versucht, mit der Liebe anzufangen, ehe der Glaube in seinem Herzen wohnt, der wird scheitern. Das wird nichts. So gehören die hintereinander, Glaube und Liebe. Ohne Bekehrung, ohne Werke ist meine Bekehrung etwas Halbes, vielleicht sogar nicht einmal das. Wenn wir uns recht bekehren, ist das nicht nur ein Überwinden des Negativen. Darunter verstehe ich Vergebung meiner Sünden, frei sein vom Gericht. Das sind ja negative Dinge. Sünden sind negativ, Gericht ist negativ. Wenn die weg sind, davon habe ich doch noch nichts. Eine Bekehrung soll anders aussehen. Und das sagt das Wort sehr deutlich. Ich soll mich zu Gott bekehren. Ich soll nicht einer sein, da der herumspringt und sagt, Sünden sind weg, in die Hölle komme ich nicht. Ich soll mich zu Gott bekehren. Apostelgeschichte 26, Vers 18 sind die Worte, mit denen der Herr Jesus Paulus ausgesandt hat. Und da steht, ich sende dich zu den Nationen, ihre Augen aufzutun, auf dass sie sich bekehren, von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Ihr habt euch bekehrt von den Götzenbildern zu Gott. Das ist Bekehrung zu Gott. Es gibt Leute, die bekehren sich zur Vergebung ihrer Sünden. Kommen die im Himmel an, kann ich Ihnen ganz sicher sagen. Ich muss mich zu Gott bekehren, dann läuft das andere nebenher. Wenn ich mich zu Gott bekehrt habe, dann bejahe ich Gott. Diesen Gott, der Liebe ist und diesen Gott, der von mir die guten Werke erwartet. Ich will noch dazu ein Wort aus 2. Korinther 1 lesen. 2. Korinther 1, Vers 22. Der uns versiegelt hat und hat das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. So nah ist der Bekehrte, ist der Gläubige bei Gott. Versiegelt, er hat den Heiligen Geist in seinem Herzen. Und dann kann Paulus den Thessalonikern schreiben, wie der 1. Thessalonicher 1. Ihr habt euch bekehrt dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das sind Werke. Dienen kann ich nicht ohne Werke. Wer sich also richtig bekehrt, hat sich von den Götzenbildern zu Gott bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. So steht es in 1. Thessalonicher 1. Da ist alles Bewegung. Ob wir die Sterne ansehen, sieht ja aus, als ob sie stillständen. Aber die sausen alle mit rasender Geschwindigkeit. Der Mond etwa 24 Kilometer in der Sekunde, soweit ich weiß. Die Erde macht 30, die Sonne fährt noch viel schneller. Und alles, was wir da oben an einem Sommerabend sehen, das saust nur so dahin. Bloß man merkt es nicht so wegen der Entfernung. Wenn wir ins Kleinste hineingehen, die Atome, da ist auch alles in rasender Bewegung. Da gibt es kein Stillstehen. Und über die Zellen las ich einmal, die ja den Organismus ausmachen, da ist ein dauernder Auf- und Abbau. Keinen Augenblick Stillstand. Bei uns darf kein Stillstand sein. Auch bei uns pulsierendes Leben. Der Apostel Paulus vergleicht sein Leben mit einem Lauf. Er schreibt an Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fragt euch doch bitte einmal, ob man euer Christenleben als einen Lauf bezeichnen kann. Und wenn ihr mal in ein Stadion geraten solltet, wo die Leichtathleten tagen, dann seht euch mal einen Langstreckenlauf an und fragt euch mal, ob es denkbar ist, dass da mal einer eine Pause macht, vielleicht einen Sessel mit, ein Stühlchen mitbringt. Das gibt's doch gar nicht. Paulus nennt sein Leben einen Lauf. Und er vergleicht uns auch mit denen, die in der Rennbahn laufen. Also den Charakter muss das Leben eines Christen haben. Und das übersehen wir so oft. Werke sind Ausdruck des Lebens. Aber jetzt müssen wir auch eins sehen. Es gibt hin und wieder, es gibt ganz komische Typen im christlichen Bereich. Der Herr hat das ja gewusst, der spricht von dem großen Baum, er sagt, da nisten sie nachher alle drin. Da kann man zum Beispiel hören, wir können mit unseren Werken Dank bringen für Golgatha. Das gibt's überhaupt nicht.
Der Sohn Gottes wurde Mensch, litt Schmach und Schande, starb am Kreuz. Und will ich jetzt kommen und sagen, Herr, ist ja wunderbar, dass du für mich gestorben bist. Jetzt werde ich im Monat 200 Traktate verteilen aus Dankbarkeit. Das passt nicht. Nicht mal, wenn ich sage, ich werde Missionar im dreckigsten Winkel der Erde. Immer noch kein Ausgleich. Es gibt eigentlich nur einen Dank. Und das ist Anbetung, die in Hingabe ausfließt. Das ist der einzige Dank. Aber nicht meine Werke. Ganz und gar nicht. Und die Werke, die ich tue, die sollen aus meiner Liebe zu meinem Herrn kommen. Und die Liebe, die fordert ja nichts, die gibt. Und in Johannes 14 sagt der Herr es uns dreimal. Wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote. In etwas veränderter Form. Dreimal derselbe Gedanke. Worin bestehen nun Werke? Ich sagte vorhin schon, Werke bestehen darin, dass wir unserem Herrn dienen. Was heißt dienen? Ach, die einfachsten Begriffe, die werden oft ungeheuer lang ausgewalzt. Dienen heißt ganz einfach im Auftrag handeln. Das hat der Hauptmann so schön gesagt. Ich habe unter mir Soldaten, ich sage dem komm, und er kommt, der dient, nicht wahr? Dem ist komm gesagt worden, dann kommt er. Dem anderen geh und er geht, dem Knecht tu dies und er tut's. Dienen heißt im Auftrag handeln. Meine Selbstständigkeit, die ist dahin. Aber jetzt müssen wir einmal Hebräer 6 aufschlagen. Da lesen wir einen ganz unangenehmen Ausdruck, den wir aber auch sehen müssen. Hebräer 6, Vers 1. Deshalb das Wort vom Anfang des Christus lassend, lasst uns fortfahren zum vollen Wuchse und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Und dann Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken. An sich ist der Ausspruch ein Widerspruch in sich selbst. Werke sind Leben, sind Bewegung. Und jetzt spricht der Apostel Paulus von toten Werken. Er bringt da zwei Dinge zusammen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Wie will man das verstehen? Tote Werke? Ein Toter, der spazieren geht, der handelt. Was ist damit gemeint? Tote Werke. Das sind Werke, die aus dem Negativen kommen. Das sind Werke, die aus der alten Quelle kommen, die wir in den Tod geben sollen. Das sind Werke, die auf unserer eigenen Selbstständigkeit beruhen. Wir können etwas davon lesen in 1. Korinther 13. Das Kapitel ist uns ja allen bekannt. Da wird von den herrlichsten Dingen gesprochen, von der Liebe. Und wir wollen einmal Vers 3 lesen. Da haben wir ein typisch totes Werk. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeilen werde, und wenn ich meinen Leib hingebe, auf dass ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so ist es mir nichts nütze. Tote Werke sind die, die ich aus meiner eigenen Kraft tue, zu meiner eigenen Ehre, bei denen mein Ich in der Mitte steht. Das ist eine ganz große Gefahr. Wenn man daran denkt, dann fühlt man sich gar nicht mehr wohl. Tote Werke sind alles, was wir aus uns selbst heraus tun, getrennt von Gott. Kann auch mein Beten zugehören, auch mein Lehren, auch mein Zeugnis. Nur das, was Gott in uns wirkt, hat Wert. Es hat mal einer auf folgende einfache und schöne Formel gebracht. Gott ist überhaupt nicht interessiert an dem, was du für ihn tust, sondern nur an dem, was er durch dich tun kann. Gott benutzt uns ja. Gott braucht uns als seine Werkzeuge. Er will aber nicht, dass wir uns selbstständig machen. dass wir uns kurz was anhören, sagen, ah, ich weiß jetzt, wo es lang geht, ich laufe schon mal vor. Das will er nicht. Er will durch uns wirken. Und es fällt uns so sehr, sehr schwer, uns nicht selbstständig zu machen. Wir lesen im Neuen Testament, dass dem Apostel Paulus ein Dorn ins Fleisch gegeben wurde, damit er sich nicht überhöbe. Das ist ein furchtbarer Satz. Und daraus sehe ich zwei Dinge. Einmal, dass Überheblichkeit in den Augen Gottes etwas Schreckliches ist. Der hat seinen Knecht Paulus lieber mit einem Dorn im Fleisch geplagt, als dass er zuließ, dass der stolz würde. Und das Zweite, vielleicht noch schlimmer, selbst ein so geistlicher Mann wie Paulus, der doch turmhoch über uns allen steht, der war nicht gefeit gegen den Stolz. Selbst der nicht. Und da musste der große Gott im Himmel nachhelfen, damit Paulus bescheiden blieb. Wie viel mehr bei uns. Der Glaube bewirkt Werke. Ja, ganz sicher. Wenn ich rechten Glauben habe, wird mein Glaube zu Werken führen. Und das können wir auch bei den Menschen sehen, die eine rechte Bekehrung erlebt haben. Eine der klarsten Bekehrungen hatte ja wohl der Pharisäer Saulus. Der Herr erschien ihm vor Damaskus, Saulus wurde vollständig umgewandelt. Und dann lesen wir, nachdem er 3 Tage nicht gegessen und getrunken hat, dass Ananias zu ihm kommt, ihm die Hände auflegt, Bruder Saul sei sehend, er konnte wieder sehen, fiel wie Schuppen von seinen Augen, wurde getauft, anschließend erst bekam er was zu essen, wurde durch das Essen gestärkt und jetzt kommt's. Alsbald predigte er in ihren Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Seht, wer erneuert war, da kam das sofort aus ihm heraus, da fing er an zu wirken, da fing er an zu arbeiten. Unser Herr sagt einmal, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Früchte bezieht sich auf das Bild, von dem er spricht, auf die Bäume. Was für die Bäume Früchte sind, sind für uns Werke. Und die Werke müssen ganz einfach da sein. Denken wir an 1. Korinther 6, Vers 19, da steht, oder wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, dass ihr nicht euer Selbst seid. Ihr seid um einen Preis erkauft, verherrliche nun Gott in eurem Leibe. Mein Leib, das deutet auf mein irdisches, natürliches Leben hin. Ja, mein Leib, den können andere sehen. Das, wie ich mich hier benehme, und damit soll ich Gott verherrlichen. Noch ein Gedanke. Mein Glaube soll bestimmend wirken für meine Ewigkeit. Der Herr Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich traue diesem Glauben also eine ganz gewaltige Kraft zu. Er soll meine Ewigkeit bestimmen. Ja, muss er denn dann nicht auch mein irdisches Leben bestimmen? Ist es überhaupt vorstellbar, dass diese Kraft des Glaubens die Ewigkeit bestimmt, aber nicht mein diesseitiges Leben? Der Gedanke ist unvernünftig. Also seien wir uns darüber im Klaren, wenn mein Glaube nicht mein irdisches Leben bestimmt und verändert, dann kann er unmöglich meine Ewigkeit verändern, denn dann ist er gar nicht einmal echt. Was glaube ich eigentlich? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Versuchen wir doch einmal einen Vers, den die meisten von uns seit Kindheit an kennen, noch einmal neu zu erfassen. Gott liebt uns. Wer ist Gott? Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Ein Satz, den man mühelos aussprechen kann, den man aber nie ausschöpfen kann. Was hat er alle geschaffen? Er hat die Sterne geschaffen, von denen keiner weiß, wie viel es gibt. Die Zahlen, die uns genannt werden, übersteigen jede Vorstellung. 1000 Trillionen, 10 hoch 21, kann sich keiner vorstellen. Und die hat er alle aus Atomen gemacht, gehen Millionen auf den Kubikzentimeter, da versagt jede Rechenmaschine. Und all das in einer Kompliziertheit und in einem Ineinandergreifen. Ich bin immer so beeindruckt von dem Ordnungssystem innerhalb der Atome, wie da alles sich ergänzt, hier noch ein paar Elektronen mehr und noch ein paar Protonen, wieder etwas ganz anderes, passt alle herrlich. Der hat einen Baukasten aufgebaut, Gott, der ist sagenhaft. Und dieser ganz große, ewige, herrliche, der liebt uns Menschen. Stell dir das mal vor, der liebt dich und mich. Wir in uns geben keine Veranlassung dazu. Wir werden oft von unseren Nachbarn nicht geliebt, oft nicht mal mancher von seiner Familie. Und der große Gott liebt dich und mich. Und er liebt uns in einem Maße, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Denkt darüber nach. Je mehr ihr das erfasst, desto mehr wird es euer Leben verändern. Ihr seid nicht mehr allein. Ihr seid nicht ohne Führung. Ihr seid nicht ohne Hilfe. Da ist der Vater im Himmel, von dem der Herr Jesus gesagt hat, was aber auch viele Brüder ihm nicht glauben. Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Nehmt das doch mit von hier. Der Vater selbst hat euch lieb. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und dann weckt das ein Verlangen in euch, nicht mehr euch selbst zu leben, sondern ihm. Und wenn es euch je schwerfallen sollte, aufzuhören, euch selbst zu leben, dann denkt doch an die Alternative. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Gedanke an die Alternative, an die andere Möglichkeit, immer eine gute Hilfe ist, um recht zu sehen. Ja, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann mich in die Mitte stellen oder ich kann Gott in die Mitte stellen. Die beiden Möglichkeiten habe ich. Und was bin ich doch für eine kümmerliche und auch dumme Gestalt, wenn ich in mich selbst investiere. Kommt nichts mehr raus. Lassen wir uns doch alle in unseren Herrn investieren und in die Sache des großen Gottes, der uns geliebt und uns erwählt hat und der uns braucht als seine Werkzeuge, als seine Gesandten, als seine Boten hier auf dieser Erde. Wir haben alle noch etwas Zeit vor uns, wenn der Herr noch nicht kommt, ihr noch viel mehr als ich. Aber vergesst nicht, man kann ein Leben nur nutzen, indem man die Minuten nutzt. Wer schon bei den Stunden anfängt, der kriegt nicht alles raus. Und wer die Wochen und Monate nutzen will, der geht ganz bestimmt unter. Ihr müsst bei dem ganz Kleinen anfangen und damit ganz sparsam werden und nicht euch selbst leben, sondern unserem Herrn. Er ist unvorstellbar groß und dass wir überhaupt bei ihm mitarbeiten dürfen, ist eine ganz wunderbare Gnade. Es geht darum, dass ihr dies Verlangen habt, ihm zu dienen, ihm zu gefallen. Dann regelt sich alles andere von selbst. Möchte Gott euch das ins Herz legen, dass ihr durchdrungen seid von dem Wunsch, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist für wahr ein stolzer Posten, eine ganz hohe Berufung. Wir haben die Möglichkeit, möchte Gott einem jeden schenken, dass er sie nutzt.